Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der wunderschönen, großen, weiten Welt. Heute ist der 5. Juli 2021. Neben mir sitzt frisch rasiert und gebügelt Andreas Popp, unser Chef-Meteorologe. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, und es regnet heute und das soll auch heute so ein bisschen nieselig sein. Tut der Natur gut, aber irgendwann ist auch dann gut, wenn es gut genug ist mit dem Regen. Heute Abend soll dann die Sonne wieder rauskommen gegen Abend und morgen haben wir wieder einen wunderschönen Sommertag.
Und grau in grau changiert gerade noch der See.
Da changiert ganz viel momentan. Das heißt, die Regentropfen lassen es erahnen, die am Fenster draußen dran sind. Aber wir sehen eine ziemlich tief hängende Wolkendecke und man sieht diesen grauen See jetzt momentan. Also er hat manchmal völlig verschiedene Arten, wie er sich im Prinzip darstellt.
Ja, und wir haben unsere erste kalte Dusche heute schon hinter uns mit unserem Sonderpodcast über die Weltregierung, die offenbar doch tatsächlich genau existiert, wie ja auch Frau Merkel das schon oft angedeutet hat und wir uns darauf berufen haben, aber immer noch ein bisschen gesprochen hatten wie der Blinde von der Farbe. Und nun sind die Fakten auf dem Tisch. Also dieser Podcast heute am Anfang hatte es schon in sich. Wir wollen uns aber dem Thema jetzt nicht wieder zuwenden, sondern wir fangen an mit dem Thema Meinungsfreiheit. Und eventuell hängt das ja doch auch alles wieder miteinander zusammen. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es diesen Weltwirtschaftsrat gibt, in dem 200 Globalunternehmen mit 8,5 Billionen US-Dollar Umsatz beteiligt sind, um die grüne Politik weltweit einzuführen, dann können wir auch davon ausgehen, dass sich natürlich diese Arbeit erstreckt, beziehungsweise der Einfluss auf die Medien, auf die öffentliche Berichterstattung, und dass natürlich pro domo berichtet werden muss. Also dass da jetzt keine anderen Meinungen, die dem entgegenstehen, was diese weltgrüne Politik vorsieht, dass die noch veröffentlicht werden darf. Dementsprechend stehen auch die wenigen Regierungschefs, die sich dieser Agenda widersetzen, im Fokus der großen Macht. Und unter diesem, ja, unter dieser Überschrift kann man sagen, ist jetzt Ungarns Präsident Viktor Orbán wieder mal ins Kreuzfeuer geraten. Er steht jetzt zum ersten Mal als EU-Regierungschef auf der Liste der FeindInnen und Feinde der Pressefreiheit, nämlich der Organisation Reporter ohne Grenzen. Diese Liste wurde heute veröffentlicht, umfasst insgesamt 37 Staats- und Regierungschefs, die laut der Organisation in besonders drastischer Weise die rücksichtslose Unterdrückung der Pressefreiheit verkörpern. Mit anderen Worten, Andreas, auch hier wieder umgedrehte Verhältnisse, denn alles, nicht alles, was Herr Orbán sagt oder andere, die hier auf der Liste stehen, ist falsch.
Ja, die Machtstrukturen passen ganz konsequent ins Bild. Und das haben wir gerade in unserem Sonderpodcast ausgearbeitet, wie die Macht ist und dass die Macht natürlich auch letztlich Einfluss nimmt auf die Machtpropaganda. Das ist logisch. Und wenn tatsächlich sich ein Staatspräsident sich darauf beruft und sagt, ich möchte gern als demokratisch gewählter Präsident Rücksicht nehmen auf die Wünsche meines Volkes, das ist natürlich aus Sicht der Machtinhaber ein völliger Ausfall und das verstößt natürlich komplett gegen die Agenda und der wird dann zum Feind erklärt. Das finde ich sehr spannend, gerade weil ja Herr Maaßen zum Beispiel gerade einen Gesinnungstest für Journalisten gefordert hat, wo natürlich dann die Entrüstung, die Welle natürlich ganz hoch ging. Wie könnte man denn so etwas sagen? Die Presse Freiheit so zu torpedieren, indem man einen Gesinnungstest machen wollte. Aber ich glaube, hier wird sehr deutlich, dass das gar nicht mal so ganz dumm ist. Spätestens nach dem, was wir neulich abgesprochen hatten, mit der Tagesthemen-neuen Journalistin, die neue Moderatorin, die dort ist, die ja sich ganz klar politisch als Aktivistin geoutet hat und sich auch für das, zum Beispiel für die Abtreibung und so weiter, ganz stark macht. Und du dann natürlich damals deinen Posten, deinen Hut nehmen musstest, aufgrund der Tatsache, dass du dich für Mutter-Kind-Bindung eingesetzt hattest. Eine wesentlich harmlosere politisches Engagement, was du dargestellt hattest. Aber das zeigt sich hier deutlich, was hier läuft.
Naja, was heißt harmlos? Das ist das natürliche Prinzip gewesen, was ich versucht hatte, da zu erläutern. Aber wir sehen ja, das ist im Moment alles so nicht mehr möglich, wie sich das schöpfungsgesetzmäßig eigentlich zu fügen hat. Dagegen wird jetzt opponiert an allen Stellen. Herr Orban beispielsweise, der hat für sein Land eine Familienpolitik installiert, vor wenigen Jahren fundamentiert. Und diese Politik fördert die Mutter-Kind-Beziehung, die fördert die Familie, wie sie klassisch, wie sie natürlicherweise ist. Und das gefällt natürlich vielen Gleichstellungsbeauftragten nicht. Wir haben vorhin eine Meldung eingestellt, dass die Bill and Melinda Gates Stiftung, trotz Scheidung arbeiten die da zusammen, fast 3 Milliarden waren es, glaube ich, Dollar eingeben werden in diese Gleichstellungspolitik. Und dagegen verstößt Viktor Orban, genauso wie Wladimir Putin, der russische Präsident, dagegen verstößt und auch Herr Lukaschenko aus Weißrussland. Und die stehen natürlich auch auf dieser Liste der Feinde und werden also bezichtigt der Unterdrückung der Pressefreiheit. Und zwar, wie es heißt, in besonders drastischer Weise, rücksichtslose Unterdrückung. Und zum Beispiel seien bei Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei 2010 in Ungarn an die Regierung gekommen, seien also die Medienlandschaft Schritt für Schritt unter die Kontrolle gebracht worden. Zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in Ungarn seien in der staatlichen Medienholding MTVA zentralisiert worden. Und deswegen würde sich die regionale Presse sozusagen vollständig im Besitz Orban-freundlicher Unternehmer befinden. Das ist natürlich fast lustig und witzig, wenn man sich die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland ansieht.
Ja, dann wundert man sich wirklich, dass ausgerechnet von den Seiten, das heißt ja immer, wenn man im Glashaus sitzt, ne, dann sollte man nicht. Aber genau das wird hier natürlich gemacht. Aber da können wir natürlich froh sein, dass die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland wirklich objektiv sind und auf gar keinen Fall in Richtung der Bundesregierung arbeiten und sich beeinflussen lassen, sondern auch Freidenker zu Wort kommen lassen und vor allem auch alle Kritiker zu Wort kommen lassen, um sie dann objektiv und ergebnisoffen zu diskutieren.
Ja, tapfere, mutige Investigativjournalisten bei ARD und ZDF. Und das kann man jeden Tag aufs Neue beobachten, die wirklich eigenständig recherchieren, auf eigene Faust auch gegen den Mainstream anstehen, um einfach die Wahrheit ans Licht zu bringen. Also, mir fehlen die Worte, ihr Lieben. Gut, nächste Meldung, die geht auch noch mal um Ungarn. Denn Ungarn, wie wir wissen, hat sich ja als eins der wenigen europäischen Länder gegen Gesetze gestellt, die eine Frühsexualisierung in Kindergärten und Schulen vorsieht. Und über die Frühsexualisierung habe ich ein halbes Buch geschrieben. In dem Buch, aber das gibt es gar nicht mehr zu kaufen, deswegen brauche ich es euch auch nicht zu erzählen. Aber jedenfalls hat mich dieses menschheitszerstörende Thema Frühsexualisierung in Kindergärten und Schulen schwer bewegt. Und deswegen gibt es da einige Recherchen dazu. Und Ungarn hat gesagt, wir machen das nicht mit. Nämlich, wir wollen unsere Kinder vor Pornografie und sexueller Beeinflussung schützen. Ursula von der Leyen hat getwittert als EU-Kommissionschefin, dieses ungarische Gesetz ist eine Schande und dass 16 EU-Länder diese Entscheidung Ungarns missbilligt hätten, hat sie selbstbewusst verkündet. Und das Portal Freie Welt schreibt, was der Mainstream übersieht. 11 Länder der EU haben dieser Deklaration eben auch nicht zugestimmt. Die stehen auf der Seite von Ungarn, 11 von 27. Portugal hat nicht zugestimmt, weil es als Ratsvorsitzender neutral bleiben sollte. Polen, Tschechien haben nicht zugestimmt, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Zypern, Malta und eben auch Ungarn selbst hat diesem Frühsexualisierungsprojekt nicht zugestimmt. Also immerhin, so ganz falsch scheint der Herr Orban nicht zu liegen.
Ja, mit Sicherheit nicht. Und er liegt ja auch nicht falsch. Und das sage ich hier wirklich mal so ganz absolut überzeugt. Wenn wir wissen, wie die Seelenphase eines Menschen ablaufen, die einzelnen Phasen, und sich Kinder in der sanguinen Phase befinden in diesem Alter und dann abgerichtet werden in eine pornografisch ausgerichtete Sexualität, dafür sind diese Seelen überhaupt noch nicht nicht geeignet. Und das wissen Seelenärzte, das wissen die Menschen, die sich mit Psychologie und Psychiatrie auseinandersetzen. Aber wenn wir wissen, dass diese Politik natürlich dient dazu, einer wirklichen gewissen Zerstörung, einer Destabilisierung der Menschen, die ich hier ganz eindeutig interpretiere. Und da muss ich so deutlich sein, weil mich das wirklich ankotzt, wenn ich sehe, was hier abläuft. Entschuldige bitte. Aber das ist für mich kaum zu ertragen. Und wenn ein Herr Orban jetzt sagt, wir wollen also keine diese frühsexualisierte Aufklärung haben von sanguinen Kinderseelen, um sie eben halt nicht zu schädigen. Und dann ist es auch nur guter Dinge, dass jetzt 11 andere Länder dem zustimmen. Aber rein in der Sache an sich ist es wirklich auch eine absurde Handlungsweise.
Ja, also man kann nur immer wiederholen, an welchem Punkt dieser Welt wir angekommen sind. Und deswegen ist die Transformation wichtig und richtig und sie ist in vollem Gange. Ja, und auch der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Strategiepapier veröffentlicht, nämlich er wendet sich gegen die Verwestlichung in seinem eigenen Land. Und wir haben ja auch viele Hinweise darauf, dass zum Beispiel also Bekannte von uns befinden sich gerade in Russland, in Moskau. Die unisono bestätigen, dass es da weder Maskenzwang noch Impfzwang noch irgendetwas gibt. Trotzdem kommen auch Meldungen aus Russland, dass beispielsweise Unternehmen die Mitarbeiter verpflichten, sich impfen zu lassen. Also das heißt, da gibt es eben auch, sagen wir mal, US-demokratische Einflüsse. Auch Russland ist ja ein gespaltenes Land, Andreas.
Ganz klar, Putin hat natürlich nicht die Macht über alles, weil natürlich, das ist schon damals gewesen bei der Revolution in Richtung der Sowjetunion 1917, dass durch amerikanischen Einfluss und durch deren Geheimdienste diese Revolutionen erst gemacht werden wurden. Und genau so haben wir hier momentan auch einen gigantischen Kampf der Nichtregierungsorganisationen, des sogenannten Deep States, wie man es so schön nennt, die dort in Russland ihr Unwesen treiben. Und wenn Unternehmen Druck auf die Mitarbeiter ausüben und drohen sogar mit Entlassung, dann ist das übrigens ungesetzlich, es ist nämlich verboten, aber viele Menschen sind natürlich uninformiert und das ist natürlich auch in Russland der Fall und da zeigt sich, wie wichtig es ist, sich mit der Politik zu beschäftigen, das ist wirklich ganz gravierend, um dann auch sich eine wirkliche Meinung selbst bilden zu können und nicht wie eine Billardkugel auf Bande gespielt werden zu können, die je nach Haltung des Köstern entsprechend andere Richtungen einschlägt.
Ja, also ich möchte hier mal in diese Meldung reingehen, die ist veröffentlicht worden von der Welt gestern. Und zwar, Wladimir Putin hat zum Schutz vor einem Einfluss der USA und anderer westlicher Länder eine neue Strategie für die nationale Sicherheit seines Landes unterzeichnet. Die Verwestlichung der Kultur verstärkt die Gefahr, dass die Russische Föderation ihre kulturelle Souveränität verliert, heißt es unter anderem in dem Dokument mit 44 Seiten. Kritiker sehen das Strategiepapier als einen Versuch natürlich autoritärer Bevormundung und als neuen Schritt der Abkehr von den Werten westlicher Demokratien. Da heißt es, also die Autoren schreiben, die traditionellen russischen geistig, moralischen und kulturhistorischen Werte werden von Seiten der USA und ihrer Verbündeten aktiven Angriffen ausgesetzt, auch von Seiten transnationaler Konzerne und ausländischer, nicht kommerzieller Organisationen. Vor allem wird in dem Papier die auch von Putin immer wieder vertretene These verankert, dass das Modell der liberalen Demokratien in der Krise sei. Und weiter heißt es, es werden persönliche Freiheiten verabsolutiert. Es gibt eine aktive Propaganda der Freizügigkeit, der Sittenlosigkeit und des Egoismus. Es wird ein Kult der Gewalt, des Konsums und des Vergnügens durchgesetzt. Es wird der Konsum von Drogen legalisiert und eine Gesellschaft gebildet, die den natürlichen Lebenszyklus negiert. Eigentlich das, was Orban da auch alles sagt. Dem Dokument zufolge wächst der Druck des Westens auf Russland und damit die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft. Der Westen, heißt es da weiter, versuche die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in Russland für eine Destabilisierung der Gesellschaft und eine Radikalisierung des Protestes zu nutzen. Kritisiert werden dabei auch die Sanktionen der USA und der EU gegen Russland. Außerdem nähmen militärische Spannungen zu, vor allem durch eine Annäherung der NATO an die Grenzen Russlands. Jetzt kommt der Schlüsselsatz. Das Land wolle sich deshalb stärker China und Indien zuwenden. Ja, Andreas, ich meine, China und Meinungsfreiheit und andere Werte ist natürlich, weiß ich jetzt nicht, ob das Pest und Cholera ist.
Ja, es ist eine schwierige Situation, weil sie sehr komplex ist. Wir dürfen nicht vergessen, als Ende der 90er Jahre Putin die Macht über das größte Land der gesamten Erde flächenmäßig, das müssen wir nochmal festhalten, übernahm, war es ja wirklich sehr schwierig, denjenigen, den Herrn, wie hieß der vorherige nochmal, der Präsident von Russland, Boris Jelzin, den man ja doch als zweifelhaft bezeichnen muss, der das Land quasi regelrecht verkauft hat an Oligarchen und ja auch dem Alkohol und bestimmten anderen Lebensweisen sehr zugetan war. Und plötzlich kam Herr Putin rein und fand natürlich ein völliges Chaos vor. Putin gehört aus meiner Sicht zu den sehr intelligenten Menschen und er hat es geschafft, dieses große Land tatsächlich mit einer relativ starken Hand zu regieren und wieder so ein bisschen in die richtige Richtung zurückzubekommen. Das klingt jetzt so nach Putin-Freund, so einfach ist es nicht, denn ich bin zum Beispiel auch kritisch dagegen, dass er nicht auch seine Fehler und auch die Probleme öfters mal zugibt. Das würde ihn vielleicht noch ein bisschen authentischer machen an der Stelle. Aber er hat mit einem übermäßigen Gegner der westlichen Welt zu kämpfen. Und wenn er sich jetzt mit der östlichen Welt, mit der fernöstlichen Welt, mit China noch in Verbindung setzt, dann geht er quasi in dieselbe Richtung, wie zum Beispiel Europa sich ja jetzt auch an China verbindet. Und daran erkennt man natürlich dieses Dilemma, was dahinter steht, der verschiedenen Kulturen, der verschiedenen Traditionen, die mehr oder weniger jetzt so versuchen, ihren eigenen Weg zu finden. Putin gehört aus meiner Sicht zu den Traditionalisten und möchte wieder die Familie, die ganz normalen Strukturen, die alten Traditionen wiederfinden und das auch kritisch eben bearbeiten. Aber er hat gegen einen übermächtigen Geheimdienstfeind zu tun. Der kommt nicht nur aus USA und aus der westlichen Welt, sondern von den NGOs, die ja weltweit agieren, übrigens auch in Indien, auch in Russland, auch in China und auch in USA und Europa. Und das ist eigentlich immer wieder der Punkt, auf den es hinausläuft.
Es ist immer wieder der Punkt, auf den es hinausläuft. Und es ist der Punkt, der die Welt derzeit spaltet. Wir haben ja auch im US-Wahlkampf beobachten müssen, wie durch Black Lives Matter, durch die linken Protestanten, Demonstranten die ganze Städte verwüstet haben, wie die Stimmung aufgeheizt wurde. Republikaner und sogenannte Demokraten stehen sich mehr als denn je feindselig gegenüber. Das gleiche Problem schwappt natürlich in viele andere Länder, wo der Deep State wirkt und der wirkt halt derzeit überall. Und wir beschäftigen uns im Moment tatsächlich mit kaum etwas anderem. Und so hat es jetzt am vergangenen Wochenende auch in den USA eine neue Kundgebung von dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegeben unter dem Motto Save America, also rettet Amerika. Und er hat auf dieser Rede ganz klar gesagt, in Amerika gibt es keine Redefreiheit mehr. Er beschrieb ein mächtiges System der Medien- und Online-Zensur, welches ausschließlich die Sicht der Demokraten auf die Politik darstellt. Und dies schließe auch mit ein, dass Trump die sogenannte Demokratie angreife, indem er anfängt, eben über einen möglichen Wahlbetrug auch zu diskutieren. Wir haben ja diese Wahlen begleitet hier und es ist ja mehr als fraglich, ob es da mit rechten Dingen zugegangen ist, nämlich offenbar ist es das überhaupt nicht. Ja, und Trump sagte, wir haben ein wirklich krankes Wahlsystem, es muss geändert werden. Und wir können nicht zulassen, dass sie uns unsere freie Meinungsäußerung nehmen, damit wir nicht über korrupte Wahlen sprechen können. Und er sagt, hat auch die Beispiele genannt, kommunistische und sozialistische Staaten wie Kuba und Venezuela sind nach wie vor in sich wiederholende Zyklen umkämpfter Wahlen verwickelt, wobei ihre Bevölkerungen in die Anerkennung zweier Staatsoberhäupter gespalten sind und beide Seiten die jeweils andere des Wahlbetrugs beschuldigen. Also eine ähnliche Situation ist aus seiner Sicht in den USA jetzt eingetreten, welche eben auch die Gesellschaft tief gespaltet hat. Und Trump sagte auch, dass Demokraten Covid zum Betrügen benutzt haben, also die Mikrobe. Sie haben, sagt er wörtlich, die Regeln in Schlüsselstaaten illegal geändert. Und sie haben uns die Stimmen gestohlen. Also das ist etwas, was ihn wirklich umtreibt, denn wenn das nicht passiert wäre, hätte es ja sein können, dass er nach wie vor im Amt sein würde. Und Präsident Trump betonte auch, wie linke Milliardäre bei den Wahlen 2020 mutmaßlich ungesicherte Briefkästen finanziert hätten. Er nannte hier wieder Facebook als Beispiel und bezog sich dabei auf Berichte, denen zufolge Facebooks CEO Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla teilweise eine gemeinnützige Organisation finanziert hätten, die unregelmäßig 350 Millionen US-Dollar an fast 2500 Wahlbeamte in 48 Bundesstaaten verteilt hatte, was zu einer Erhöhung der Wahlbeteiligung für die Demokraten hatte führen können. Also dieses Thema Wahlen in den USA verbunden mit kaputter Meinungsfreiheiten, das wird noch nicht das Letzte gewesen sein.
Ja, zumal das ja ein weltweites Phänomen ist natürlich, denn wer sich wirklich, so wie ich zum Beispiel, seit über 30 Jahren mit dem Thema Demokratie beschäftigt und seit über 30 Jahren erzählt, dass also eine Demokratie, eine demokratische Ordnung nichts anderes ist als ein versteckter Feudalismus, also quasi eine Diktaturform, weil diese Parteien natürlich einmal dazu führen, dass dann eine Parteiraison gilt und die entsprechenden Menschen durch die Parteien, Partei heißt ja Part, aufgeteilt wird in Teilen und damit auch gespalten werden. Das ist ja die Aufgabe der Demokratie. Dann werden die ganzen Sachen natürlich relativ einfach und auch klar verständlich. Also was wir lernen müssen, ist, dass wir wegkommen müssen von diesem gesamten grundsätzlichen Denken, Demokratie ist gut, Diktatur ist schlecht, weil dazu müsste man sie erstmal definieren. Und das, was hier ganz wichtig ist, die Gelder, die hier von Zuckerberg rausgingen an die Wahlbeamten oder an Beamte, und das ist der Hauptpunkt. Das heißt, die Demokratie hat ja die Aufgabe, dass die Wahlen eine Kontrolle der Regierungen darstellen soll. Das bedeutet, dass die Wähler diejenigen sind, die diese Demokratie, das heißt diese Regierungsstrukturen und die Staatsbeamten auch finanzieren. Durch Steuern. Das bedeutet, der Beamte gibt ja durch seinen Beamtenstatus, weil er ja dann kein Bürger mehr ist, kein Staatstragender mehr, sondern ein Staatsgetragender, der gibt ja dann letztendlich auch seine Bürgerrechte auf. Wenn aber die Beamten wählen dürfen, alle wie sie da sind, das gilt auch für Deutschland, also als Bürger gesehen werden, obwohl sie ihre Bürgerrechte durch den Beamtenstatus ja aufgegeben hatten, dann findet bei immer größeren Staatsquoten die Kontrolle der Regierungen durch die abhängig Beschäftigten statt. Das ist die eigentliche Grundlage bei diesen demokratischen Grundzügen, aber wer das anspricht, der verliert natürlich. Also an der Stelle geht mir tatsächlich der Herr Trump auch noch nicht weit genug, nämlich die Wahl an sich auch einmal zu hinterfragen, genauer.
Ja, und vielleicht noch zum Thema Medienberichterstattung auch in Deutschland. Es gibt jetzt demnächst einen neuen Fernsehsender und der geht am 22. August erstmals on air und das ist der Fernsehsender Bild, nämlich die Bild-Zeitung. Also die haben ja schon viele Probeläufe, die senden eigentlich schon wie ein richtiges Fernsehstudio, aber jetzt wird ab dem 22. August der offizielle Startschuss gesetzt und es wird frei und unverschlüsselt auch in HD über Kabel, Satellit, IPTV sowie OTT, auch ein System, zu empfangen sein. Und Ziel ist zum Start eine technische Reichweite von ca. 85% der deutschen Fernsehhaushalte. Und das Ganze soll über Werbevermarktung finanziert werden. Und das zentrale Angebot von Bild ist natürlich Bild Live. Das haben wir jetzt schon alles hier im Probelauf gesehen. Die haben letzte Woche zum Beispiel die Grünen, wie man so schön sagt, gegrillt. Also es ist schon ein etwas anderer Tenor als der aus den marktüblichen Mainstream-Medien. Wir werden sehen, wie das sich anlässt. Also man kann sich ja nur erhoffen, dass dieser Anti-Mainstream-Tenor bleiben wird und dass, wie Julian Reichelt als Chefredakteur sich ja auch öfter äußert, kritisch äußert über die Migrationspolitik oder über die Corona, also Mikrobenberichterstattungspolitik der Medien, die eben auch eigentlich eher regierungsfreundlich immer ausfällt. Wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze sich ausmacht. Produziert wird das von Welt N24 und verantwortet auch, also Axel Springer. Wir wissen, Axel Springer hat viele Anteile auch in den USA. Also da ist ja ein Konsortium eingestiegen, das einen hohen Prozentsatz übernommen hat. Und wir hatten letztes Jahr ja schon ein bisschen gemutmaßt, Andreas, ob da eben doch republikanischer Einfluss in der Berichterstattung erkennbar sein könnte.
Ja, also die amerikanische Beteiligungsgesellschaft aus New York wird geführt letztendlich durch eine Spitze, durch einen CEO, der wiederum auch relativ gut mit Herrn Trump offenbar kann. Die sind wohl auch relativ gute Buddies, so wie man das immer so schön sagt. Und dass da natürlich auch eine Menge Geld reinkommt. Also ich sehe auch, dass die Bild-Zeitung erkannt hat, dass man mit den normalen Mainstream-Strukturen der Vergangenheit heute nicht mehr weiter kann. Und das macht ja auch die Welt zu einem gewissen Zeitpunkt, während es andere aus unserer Sicht gibt, die eben halt ganz konkret, zum Beispiel das Deutsche Leitmagazin, nicht mit D, sondern mit T geschrieben, oder eben halt auch die Süddeutsche Zeitung beispielsweise, dass die immer noch so in diesem alten Saft aus meiner Sicht so ein bisschen regeln. Und die Bild-Zeitung ist da schon ein bisschen kritisch, stellt da einige Fragen auch auf, die auch systemkritisch sind. Ich bin natürlich nicht mit allem einverstanden, zum Beispiel das Russland-Bashing, aber ich muss ehrlich sagen, es ist ja auch nicht die Aufgabe einer Zeitung, jetzt genau das zu machen, was ich gut finde, das ist ganz klar, sondern sie dürfen natürlich auch subjektive Dinge mit einfließen lassen. Das ist in Ordnung. Ich sehe auf jeden Fall, dass dort ein Diskurs stattfindet. Zumindest ist man daran, in eine richtige Richtung eventuell sich zu entwickeln. Ich hoffe, dass es so bleibt.
KKR heißt dieses amerikanische Konsortium und wird verantwortet von einem Vertrauten von Donald Trump. Das hatte uns damals glauben lassen, dass eventuell da doch etwas konservativerer Einfluss sein könnte. Aber eigentlich soll man sich das gar nicht wünschen, denn man sollte sich gar keinen Einfluss auf die Medien wünschen, sondern eine ganz objektive und sachliche Berichterstattung.
Naja, das ist natürlich nicht möglich, weil Unternehmen Wirtschaftsunternehmen sind und eine Zeitung oder ein Medium, welches objektiv darstellen will, aber gleichzeitig natürlich vom Geldverdienen abhängig ist, muss einen Markt bedienen, mit dem sie maximale Profite machen. Das ist nun einmal das Problem. Und wenn ich beispielsweise eine große Zeitung habe und ein großer Konzern wie Coca-Cola würde beispielsweise einmal im Jahr eine doppelseitige Anzeige schalten in einer großen überregionalen Zeitung, um zum Beispiel die Bilanz zu veröffentlichen, und diese Anzeige kostet ein paar hunderttausend Euro, dann würde sich diese Zeitung, der Verlag, der Redakteur dreimal überlegen, wenn eine nicht gute Nachricht über Coca-Cola rauskommen würde, über irgendeinen Skandal beispielsweise, ob sie darüber berichten und wenn, in welcher Form. Weil sie dann natürlich dann auch sagen würde, könnte es sein, dass sie dann ihre Anzeigen bei uns nicht mehr schalten. Das geht wahrscheinlich sogar so weit, dass es heißt, wenn ihr darüber berichtet, das ist meine Mutmaßung, dann schalten wir keine Anzeige mehr bei euch. Mit anderen Worten, von Objektivität sind wir sowieso weit weg.
So, jetzt kommen wir wieder zu einem Thema, Andreas. Wir haben heute den 5. Juli und am 9. Juli findet Cyberpolygon 2021 statt. Das ist also ein großes Planspiel, ein Event des Weltwirtschaftsforums mit vielen anderen Akteuren, unter anderem der russischen Sberbank, die mitverantwortlich ist für dieses Event. Und mit dieser mit diesem Planspiel möchte man weltweite Cyberattacken simulieren, die sich vor allem auf Lieferketten konzentrieren. Ja, und spannend ist ja, dass wenige Tage vor diesem Testlauf plötzlich sich die Cyberattacken weltweit nur so häufen. Und wie es der Zufall so will, betreffen diese, und da hat sich der Wochenblick AT mit diesem Thema beschäftigt, die sagen, ausgerechnet betreffen diese Ausfälle zu einem guten Teil die Lieferketten. Und jetzt wird die Frage gestellt, soll uns hier etwa die angebliche Notwendigkeit solcher Planspiele dargelegt werden, damit die üblichen Verdächtigen ihre Macht noch weiter ausbauen? Und wir haben es ja letzte Woche berichtet, ein Riesenangriff auf die IT-Systeme von Salzburg Milch, die drittgrößte Molkerei in Österreich. Ähnlich wie bei einem Blackout hat da nichts mehr funktioniert. Man musste externe Lösungen zur Sicherung der Kühlkette erfinden und herstellen. Mitarbeiter haben die Joghurtbecher und Milchpackungen händisch auf die Paletten gehievt. Und weil es offiziell um eine Lösegeldforderung ging, schien eine Verbindung zu Cyber Polygon nicht sofort greifbar. Dann kam jetzt das Wochenende und in Schweden war eine riesige Supermarktkette betroffen, nämlich Coop. Und da sind 800 Läden, mussten vorübergehend dicht machen, weil nichts mehr ging. Und dann haben wir berichtet über die Ölpipeline in den USA, über den Angriff auf den größten Fleischproduktionshersteller aus den USA und Südamerika. Und hier wird dann berichtet, dass Joe Biden, der hat sich ja auch geäußert zu diesen Angriffen und sagt und wiederholt auch ständig, der böse Ivan ist es, nämlich der praktisch kurz vor dem US-Nationalfeiertag Angriffe auf die IT-Systeme des Westens orchestriert hat. Ja, und da ist dann der nächste Spaltpilz wieder zwischen den großen Ländern, den großen Nationen sichtbar. Andreas, Cyberpandemie, Klaus Schwab hat angekündigt, dagegen ist die Pandemie der Mikrobe sozusagen ein Waldspaziergang. Genauso hat das nicht gesagt, aber so ähnlich. Und du hast ja auch immer wieder Informationen über Angriffe auf Lieferketten und wie diese ganzen Entwicklungen sich jetzt durch den Sommer in den Herbst ziehen.
Ja, das passt ja alles ins Bild. Und dieses Cyber Polygon, das ist ja so, die haben ja sogenannte Spezialistenteams, das sind sogenannte Rescue Teams. Und zum Glück haben wir da viele, die uns da auch zugesandt sind und auch immer wieder informieren, weil sie selbst erschüttert sind über diese Master-Angriffe, die man dort interpretiert. Das heißt, die stehen momentan mit erhöhten Bezügen alle Gewehr bei Fuß und bereiten jetzt gerade, wie gesagt, am 9., das sind noch 4 Tage, ein gigantisches Manöver vor, nämlich den Zusammenbruch des Internets in Verbindung natürlich dann auch mit allen logistischen Strukturen, mit händischer Notversorgung und so weiter und so fort. Also heikle Geschichten. Und das in einer Zeit, wo wir natürlich sowieso schon sehen, dass die Logistik in Schwierigkeiten sind. Ich hatte vorhin gerade noch eine Information bekommen, auch aus dem China. Da geht es dann eben halt sogar offizielle Schreiben von Kühne und Nagel zum Beispiel. Das sind so große Unternehmen. Und hier mal eine Kurzfassung, es sind alleine in China, immer noch in Südchina, 57 Schiffe, die da auf einen Liegeplatz warten. Und die sind beladen mit 750.000 Containern. Das ist eine gigantische Dimension. Also hier liegt die gesamte Weltlogistik momentan in einer schwierigen Lage. Die Lkw-Fahrer werden jetzt zusätzlich genötigt, indem sie einen negativen Covid-Test brauchen, der nicht älter als 3 Tage ist, in China. Also weiterhin fehlt es an leeren Containern, nicht weil nicht genügend da sind, sondern weil sie nicht an den richtigen Stellen sind, weil ja durch die Unterbrechung zum Beispiel dieser Ever Given und so weiter, all diese Dinge sind in Schwierigkeiten geraten, weil die Leercontainer natürlich schon wieder gebucht sind. Das heißt, es müssen jetzt Schiffe unterwegs sein mit leeren Containern statt mit vollen, weil die gesamte Logistik, diese gesamte fragile Strukturarchitektur aus dem Ruder gelaufen ist. Die Fahrpläne der Schiffe werden gerade völlig überarbeitet, teilweise werden Häfen einfach ausgelassen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Selbst wenn die Häfen hoffentlich bald wieder zu einem normalen Betrieb zurückkehren, erwartet man für die nächsten 2 bis 5 Wochen einen Anstieg der Fracht sowie zusätzliche Welleneffekte aufgrund der Unterbrechung der Leerflüsse zurück nach China. Die Leerflüsse sind das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass die Container wieder an die entsprechenden Punkte hin müssen. Und das Nachbeben wird die gesamte Welt in jeder Branche, so die Aussage dieses Insiders, für mindestens 2 bis 3 Quartale ganz, ganz spürbar sein.
Ja, in diesem Zuge vielleicht die Information, dass die Ever Given aus dem Suezkanal jetzt freigemacht wurde, die darf wieder raus. Also da ist ein Lösegeld bezahlt worden oder ein Schuldgeld oder wie immer man das ausdrücken möchte, über circa 500 Millionen US-Dollar und damit ist das Ding jetzt frei.
Ja, und wenn ich hier sage 2 bis 3 Quartale, das könnte im Widerspruch verstanden werden, weil ich neulich davon sprach, dass man nämlich bis zur Wahl vermutlich nichts Schlimmes in Deutschland zu erwarten hat, was die Versorgung der Menschen anbelangt. Das ist kein Widerspruch, Entschuldigung, sondern man wird natürlich versuchen, speziell in Deutschland aufgrund der Wahl hier alles auf diesen Fokus zu legen, dass hier die Probleme nicht unmittelbar auftauchen, aber danach dann eben halt vermutlich doppelt und dreifach. Also weiter wichtig vorsorgen, wenn wir von 2 bis 3 Quartalen sprechen, dann geht es um ein Dreivierteljahr, wo dann die Logistik in ärgste Schwierigkeiten kommen könnte und dann Nahrungsmittelversorgung, Engpässe, vielleicht sogar Ausfälle stattfinden können. Und da ist es wirklich wichtig, seine Vorsorge betrieben zu haben. Ich sage das nochmal in diesem ganz klaren Nachdruck.
Ja, es gibt hier auch Meldungen. Das ist jetzt eine Meldung aus den USA von Fox Business. Und da heißt es, dass Lebensmittel- und Getränkehersteller zum Beispiel Alarm schlagen wegen der höheren Preise, die noch in diesem Jahr in den USA kommen werden. Wahrscheinlich dann hier natürlich auch. Die Warnung, heißt es, ist ein weiterer Schlag für alle Verbraucher, die sich bereits mit der größten jährlichen Preiserhöhung seit 13 Jahren auseinandersetzen müssen. Und ein CEO von General Mills, Jeffrey Harmening, sagt, wir gehen davon aus, dass die Preise drastisch steigen werden. General Mills hat zum Beispiel Marken wie Cheerios und Betty Crocker erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine Gesamtinflation der Inputkosten von etwa 7%. Das Unternehmen sieht auch höhere Kosten im Zusammenhang mit der Sicherung zusätzlicher Kapazitäten und eben auch der Logistik. Andreas, 7%, wie wird sich sowas auf den Verbraucher auswirken?
Ja, das zeigt sich hier natürlich eines. 7% sind 7%, kann sich jeder selbst ausrechnen. Das heißt, er bekommt für sein Gehalt 7% weniger als vorher. Und das ist noch längst nicht alles. Das Ganze mit Inflation zu beschreiben, ist natürlich falsch aus meiner Sicht. Das sind Preissteigerungen. Und die Preissteigerungen entstehen vor allem durch mangelndes Warenangebot, durch die zusammenbrechenden Logistikketten. Und vor allem auch durch die, und das ist tatsächlich ein Inflationsmoment, durch die Erhöhung der Geldumlaufgeschwindigkeit. Immer mehr Menschen erkennen, und das halte ich auch für richtig, dass das Geld selbst immer weniger Wert hat. Und wenn wir sehen, dass wir immer mehr Geld ausgeben müssen, um Produkte zu kaufen, dann erkennen diese Menschen diesen Inflationscharakter, möchte ich es mal nennen, und sagen, ich gebe das Geld lieber aus, bevor ich in 2 Jahren oder in 3 Monaten oder in 1 Woche noch weniger dafür kaufen kann und legen sich Sachwerte an. Und dadurch wird die große Geldmenge, die gespart ist, die gehortet wird, die sich ja momentan durch das Zinsniveau reduziert, denn wir haben einen Nullzins bei gleichzeitiger Inflationsrate. Das bedeutet, wir haben hier bereits eine Vermögenssteuer auch auf die kleinsten Vermögen, sofern sie in Geld existieren. Und dann geben die Menschen aus das Geld. Gleichzeitig wird die Geldmenge noch massiv erhöht durch neue Verschuldungsorgien der EZB. Geldumlaufgeschwindigkeit kommt dazu. Wir sind also in der großen Gefahr einer drohenden Hyperinflation. Ob die so stattfinden wird und wenn und wann, wissen wir noch nicht, aber die Gefahr besteht. Und ich sehe das auch als gefährlich.
Ja, man kann immer nur sagen, auch wenn man hier die Thematik Cyberangriffe sich betrachtet, dass es wirklich sinnvoll ist, dass jeder, der es kann, so vorsorgt, dass er einfach eine Weile, und mit Weile kann auch ein längerer Zeitraum gemeint sein, autark sein kann, autark überlebt, indem er, wir haben gestern eine schöne Leserzuschrift gehabt, Kochen ohne Strom, da hatte eine Familie sich diese Gulaschkanone bestellt Und da haben die also lecker gekocht, draußen halt ohne Strom, dass man sowas kann. Und noch haben wir Sommer, aber wenn es in den Herbst und Winter reingeht und dann plötzlich kein Strom da ist und es ist kalt, dann sollte man vorsorgen für alles, eben auch für Strom, vielleicht ein Stromaggregat da haben, dass man auch Wasser hat. Bei Stromausfällen ist das erste Thema, die Badewanne volllaufen zu lassen und alle Töpfe und Eimer, die man im Haushalt hat, solange da noch was rauskommt. Und gerade diese Cyberattacken sind eben auch ein großes Problem für die Stromversorgung. Und die Welt am Sonntag hat gestern geschrieben, dass die Zahl der Cyberattacken auf Unternehmen in Deutschland so hoch wie nie zuvor ist. Und der Vorsitzende der Leiterabteilung der Abteilung Sicherheit beim Bundesverband der deutschen Industrie, Matthias Wachter heißt er, der sagt, die Anzahl der Angriffe ist in der Pandemie weiter gestiegen, weil Unternehmen im Homeoffice noch verwundbarer sind. So, wenn wir jetzt dann bald noch einen Klima-Lockdown bekommen, wo wieder alle zu Hause bleiben müssen und natürlich die IT-Sicherheit am heimischen PC-Arbeitsplatz überhaupt nicht gegeben ist, dann kann man sich vorstellen, was da rauskommt. Und diese Entwicklung wird bestätigt von Vertretern von Sicherheitsbehörden und Verbänden. Es heißt, die Bedrohungslage ist nach wie vor sehr angespannt und wurde durch die Pandemie noch einmal verschärft. Das sagt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar Cyberangriffe mit Erpressungssoftware. Andreas, die Welt hat ja bis vor wenigen Jahren überhaupt nie das Wort Cyberangriff in den Mund genommen. Es scheint also auch wenn wir sehen, dass in Genf jetzt ein Planspiel für Cyberangriffe stattfindet, in wenigen Tagen, es scheint ja auch ein Punkt auf einer Agenda zu sein, der einfach umgesetzt werden soll für die Destabilisierung der Versorgung.
Ja, das kann man durchaus reininterpretieren, denn wenn ich gesehen habe, mit welcher pathetischen Art sich dort Klaus Schwab hinstellte und sagte, die Cyberattacken, die wir erwarten, werden im Vergleich zu dem, was wir mit dem Coronavirus und dessen Ausbreitung dieses Virus eben halt erleben mussten, gewaltig sein und nicht vergleichbar. Dagegen wird das ein Waldspaziergang sein, was wir jetzt mit unseren Masken und so weiter hatten. Und da wird natürlich schon eine Tür geöffnet, da wird ein roter Teppich ausgerollt in eine ganz bestimmte Richtung im Rahmen dieser Gesamtstrategie, von der wir hier ja regelmäßig reden, im Rahmen unserer Verschwörungstheorien, die ja jetzt mittlerweile auch als Verschwörungspraxis entlarvt ist, wie wir es ja in dem Sonderpodcast gerade dargestellt haben. Ja, und da entwickelt sich das natürlich und es werden immer mehr Leute motiviert. Wenn viele Menschen zu Hause sitzen, in ihrem Homeoffice mit ungesicherten WLAN arbeiten und andere sich dadurch einhacken können, beispielsweise weil sie drahtlos verbunden sind mit ihren WLAN-Geräten zu Hause, dann entstehen zusätzliche Unsicherheiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Verelendungsangst einiger IT-Spezialisten auch dazu führt, dass sie sagen, warum gehe ich nicht in die andere Seite und werde lieber Cyberhacker, als dass ich mich um die Sicherheit von Netzwerken bemühe. Denn derjenige, der für Sicherheit der Netzwerke zuständig ist, ist natürlich derjenige, der auch das Potenzial hat, für die Gegenseite zu arbeiten. Denn das ist ja dieselbe Formation, ob man eben halt für die Polizei arbeitet oder für die Mafia. Das sind beides arbeitsteilige Organisationen, die sich mit Kriminalität auseinandersetzen. Und so wird das natürlich auch noch zusätzlich forciert. Das Entscheidende ist, es führt zu dramatischen, gefährlichen Situationen und deshalb nochmal wichtig, deshalb bin ich auch so ein Riesenfan von dieser Gulaschkanone. Wir haben ja so etwas, wo man sich dann wirklich hinsetzen kann zu Hause und kann einfach sagen, okay, wir können mit ganz normalen Mitteln eben halt hier unser Feuer machen und unsere Suppe essen.
Jo, wohl dem. Also wir sprechen ja auch öfter darüber, dass wem es möglich ist, er aus der Großstadt in die Randgebiete oder aufs Land am besten zieht. Ich meine, wenn die Zukunft sowieso im Homeoffice liegt, dann ist es ja auch gar nicht mehr notwendig, dass man da im Zentrum des Geschehens ist. Denn wenn ein Stromausfall kommt und der vielleicht auch etwas länger dauert, dann kann man wirklich nur froh und glücklich sein, wenn man nicht in einem dicht besiedelten Gebiet wie einer Großstadt lebt, wo wirklich die Nerven dann blank liegen, sondern wo man sich in Ruhe vielleicht an den Rand, an den Waldrand oder aufs Feld zurückziehen kann.
Zumal auch eines wichtig ist, wenn mal Abriegelungen stattfinden sollen im Rahmen eines Klimalockdowns oder im Rahmen eines anderen neuen Zeta, Eta, sonst was Virus beispielsweise, welches da jetzt gerade auftaucht, dann wird es natürlich für die Sicherheitskräfte der Exekutive immer schwerer, die Menschen, die ganz wild verteilt sind, auf dem Land in den Griff zu bekommen, als ein Stadtteil, wo die Menschen konzentriert sind, wo man die Ein- und Zufahrtsstraßen eben halt blockiert. Und damit ist das Thema relativ schnell zu regeln. Aus diesem Grunde kann ich erkennen, dass man auch sehr, sehr stark die Menschen konzentrieren will in städtische Gebiete und das Land sich möglichst entvölkern soll. Und ich würde hier an der Stelle antizyklisch handeln und versuchen, möglichst aufs Land zu kommen, weil ich da mehr Möglichkeiten habe, mich auch irgendwelchen staatlichen Eingriffen, die meine Freiheit einschränken, da mich auch zur Wehr setzen zu können.
Letztes Thema und dann haben wir es auch für heute, nämlich wir hatten ja hier schon einige Male gesprochen über das Sozialpunktesystem in China. Die Menschen sind in dieses System eingebunden. Sie sind in China mehr oder weniger bereits fast durchgehend gläsern und können aufgrund von allen möglichen, nicht nur Kameras, die sie kontrollieren, sondern eben auch ihrer gesamten Gepflogenheiten, wie sie leben, wie sie einkaufen und so weiter, können sie überwacht werden. Und dieses Sozialpunktesystem zielt ja darauf ab, dass man sich an die Gesellschaft anpasst, dass man das, was mainstreammäßig vorgegeben wird, mit erfüllt und dass man nicht mit einer eigenen Meinung dagegen steht und eventuell für Ärger oder Blockaden der fließenden Systeme sorgt. Und dieses Punktesystem könnte auch auf Deutschland zukommen, denn die Bildungsministerin Frau Kalik hat sich damit beschäftigt und hat gesagt, sie könnte sich das in wenigen Jahren vorstellen. Also das wird jetzt geprüft. Und es gibt Zukunftsszenarien, die aus dem Bildungsministerium beschrieben werden für die Arbeit und die Gesellschaft. Und damit sozusagen eine staatliche Punktebewertung ins Bild gehoben wird. Je nach Verhalten am Arbeitsplatz, Verkehrsverstöße, CO2-Fußabdruck, isst man zu viel Fleisch, hat man zu viele Kinder, das sind ja alles Klimakiller in den Augen der Green Deal-Menschen. Wer sich dem unterwirft, wer das alles macht, der klettert also in dem Ranking nach oben. Wer unangenehm auffällt, der bekommt Punkteabzug, Nachteile, Diskriminierung im Alltag, auch im Beruf, das heißt bis hin zur Bestimmung, wenn du bezahlen willst mit deiner Kreditkarte, kann es sein, dass es dann heißt, nein, diese Karte ist nicht gedeckt und du hast dann einfach zu viele Minuspunkte gesammelt. Im Bundesministerium für Bildung und Forschung sieht man das als absolut denkbares Szenario ab 2030 an, so listet der Kultur- und Politikwissenschaftler Karim Fatih in einem Essay die potenziellen Vorteile auf, die so ein Score, wie man auch sagen kann, in Deutschland hätte. Er ist nach eigenen Angaben Berater des Bundesministeriums für Bildung und Teile dieses Papiers hat der Zukunftskreis des Ministeriums via der eigens eingerichteten Webseite, Vorausschau heißt die, veröffentlicht. Und ohne kritische Einordnung wird da China als Vorbild genannt. Also dieser Autor Fatih sagt an einigen Stellen, beispielsweise soll das Rentensystem durch Punktebewertung leistungsorientierter werden. Wer mehr Punkte hat, bekommt besseren Zugang zu Bildung und dadurch schlussendlich eine aussichtsreichere Rente. Natürlich würden dadurch Klassenunterschiede zementiert, das wäre halt ein Nachteil. Jo. Und Ähnliches gilt im Beruf, Stichwort Menschenführung. Bonuspunkte sollen maßgeblich beeinflussen, wer begehrte und begrenzt verfügbare Weiterbildungsangebote ohne Wartezeit wahrnehmen darf. Nützlich bei der Besetzung von Stellen ist zum Beispiel mittels künstlicher Intelligenz, sollen die Kandidaten bereits im Voraus aussortiert werden. Und ganz zum Schluss noch, auch im Privatleben greift das System. Die Nutzer sollen von Life-Coaches maßgeschneidert beraten werden, wie sie noch erfolgreicher in Karriere, Fitness und Liebe werden können. Und passieren soll auch das auf Grundlage einer umfassenden Freigabe intimster Daten, die von einer leistungsfähigen künstlichen Intelligenz ausgewertet wird.
Ja, schöne neue Welt, hat es Huxley einmal genannt. Und man kann wirklich nur noch erschrecken, wenn alleine nur dieses Thema ernsthaft diskutiert wird und in Erwägung gezogen werden könnte. Denn damit ist das morphogenetische Feld gesetzt und die Freiheit der Menschen soll der Vergangenheit angehören. Die Freiheit des Menschen als bewusstes Leben mit eigenen Entscheidungsvollmachten soll abgeschafft werden und die Menschen werden zur Maschine degradiert. Und letztlich sind die Menschen natürlich ein großes Stück weit dran schuld, selbst nämlich, indem sie ihre Anbindung, nämlich die Intuition, die Anbindung zu den Schöpfungsgesetzen verloren haben und den Verstand über den Geist gestellt haben. Mit dem Geist meint man nicht geistig rege im Sinne von verstandesschnell, sondern mit der geistigen Anbindung, das ist der Kern unserer Seele, mit der wir mit den Schöpfungskräften permanent in Verbindung stehen, aber sie schlicht und ergreifend nicht mehr beachten, sondern nur noch auf der Verstandesebene arbeiten, bis hin zu einer künstlichen Intelligenz, weil wir sogar schon sehen, dass der Verstand gar nicht ausreicht, das selber zu regeln, weil er natürlich nur begrenzt ist, weil der Verstand ist nur ein Werkzeug. Aber der Mensch an sich besteht aus Geist und Verstand. Der Verstand gehört nämlich mit zum Körper und der Geist ist die Verbindung zum tatsächlichen Leben und zur Lebenskraft. Und wer diese Verbindung aufrecht erhält, der wird es durchstehen. Und diese ganzen Dinge, die man da plant. Und diejenigen, die das eben halt nicht erkennen und sich da rausholen aus dieser fehlgeleiteten Eigenentwicklung über viele Leben, über viele Erdengänge, wir sind von der Reinkarnation überzeugt, die werden keine Chance haben. So einfach ist das.
Also es geht immer wieder nur darum, dass man die innere Stimme mehr und mehr wahrnimmt. Man kann viele Warnungen entgegennehmen. Man kann vor allem sich ausrichten an den Naturgesetzen. Das ist das, was du sagst. Wir weisen immer wieder auf die drei Bände im Lichte der Wahrheit hin. Und ich kann euch nur motivieren, dass ihr euch auf eure eigenen Beine stellt, dass ihr selber für euch die Verantwortung übernehmt und euch nicht regieren lasst, sondern die großen Erkenntnisse, die ihr im Prinzip, Andreas, du mit deiner Disco wieder ich werde das hier einfach ganz charmant überspielen. Wir haben ein kleines technisches Problem. Andreas, du hast Zeit, mir fällt viel ein. Also die drei Bände im Lichte der Wahrheit, da finden wir wirklich viele Informationen über die Schöpfungsgesetze und die funktionieren wirklich anders als das, was wir derzeit erleben müssen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist heute für mich ein sehr schwerer Tag gewesen angesichts dieses Sonderpodcastes. Mach's ein bisschen leiser, ich rede doch. Angesichts dieses Podcastes und der Erkenntnisse, wie brach die Welt schon liegt. Aber das muss ja sein, damit das Neue erstehen kann. Und darauf vertrauen wir.
Wir sind gut gelaunt, trotz alledem. Und wir werden es gemeinsam durchbringen. Versprochen.
Alles Liebe. Ciao.